Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast, Der Weg beginnt bei dir. Ich bin Angelika, die Gründerin von Angelika Reiser Coaching und bei mir dreht sich alles um Frau sein, Mama werden und den Einklang von Familie und Beruf und deine berufliche Erfüllung. 2022 ist mein zweites Podcast-Jahr und ich freue mich riesig, dass du heute reinhörst. Ganz viel Spaß dabei. Hallo und schön, dass du heute wieder reinhörst in meinen Podcast, Der Weg beginnt bei dir. Ich habe mir heute eine super spannende Mompreneurin für euch eingeladen aus meiner quasi neuen alten Heimat München und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo Magdalena, erzähl mal ganz kurz, wer bist du und was machst du?
Hallo Angelika, vielen lieben Dank für die Einladung. Mein Name ist Magdalena, ich bin 30 Jahre alt und wohne mit meinem Mann und meiner kleinen Tochter in München, wie du schon gerade gesagt hast. Und ich bin beruflich Gründerin der Nachhaltigkeitsplattform Free-Minded Folks und der Social Impact Agentur Free-Minded Folks Agency.
Du hast Free-Minded Folks gegründet. Darunter kann ich mir jetzt im ersten Moment nicht so wahnsinnig viel vorstellen, weder unter der Plattform noch unter der Agentur. Deswegen erzähl doch mal ganz kurz, worum geht's denn dabei?
Ja, gerne. Also Free-Minded Folks ist eine Nachhaltigkeitsplattform, eigentlich mit dem Ziel, nachhaltigen Lifestyle so zur neuen Norm zu machen. Das bedeutet, sie ist eigentlich so ein digitales Zuhause für alle, die mehr Nachhaltigkeit in den Alltag irgendwie integrieren wollen. Und wir bespielen das eben mit Content, mit einem Online-Shop und mit weiteren Features, wo es vor allem eben um die Themen geht, Fair Fashion, also faire Mode im Vergleich zu konventioneller Mode, Clean Beauty, also Naturkosmetik, oder Eco-Home, also wie kann ich quasi mein Zuhause nachhaltiger gestalten. Und daneben gibt es eben die Free-Minded Folks Agency, wo wir letztlich dafür sorgen, dass andere UnternehmerInnen, die mit dem Business die Welt ein Stückchen besser machen, also das können jetzt Coaches sein, es können SozialunternehmerInnen sein, es können NachhaltigkeitsunternehmerInnen sein, es können große Einrichtungen sein, also alle UnternehmerInnen, die irgendwie diese Welt so ein bisschen besser gestalten, dass wir denen eben verhelfen, mittels Marketing zu mehr Sichtbarkeit zu kommen und damit auch irgendwie mehr Kundinnen zu generieren.
Super cool. Das sind sehr, sehr spannende Themen. Also ich meine, das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich ein allumfassendes Thema. Allein darüber könnten wir eine ganze Folge füllen. Heute soll es aber mehr darüber gehen, über deine Gründungsgeschichte zu sprechen. Denn in meinem Podcast geht es ja darum, Frauen und Mamas hervorzuheben, die einfach so ein bisschen was anderes gemacht haben, die einen anderen Weg gegangen sind, die gesagt haben, ich traue mich loszugehen. Wie war das denn bei dir? Wolltest du schon immer Gründerin werden?
Oh, also ich glaube, ich wollte schon immer was in der Welt verändern. Also ich merke das auch so, wenn ich klein war, ich habe schon immer total viel hinterfragt. So, warum machen wir das so? Wieso ist es so? Was wäre vielleicht eine bessere Lösung? Und wenn ich mich so zurückerinnere, ich konnte mich halt noch nie mit so Antworten zufrieden geben, die so hießen, ja, das machen wir halt schon so, weil das haben wir ja schon immer so gemacht. Also da habe ich so ganz aktive Kindheitserinnerungen, wo ich in mir wutschnaubend und aufstampfend dastand und mir überlegt habe, da muss es doch eine bessere Lösung geben. Und das ist letztlich dann auch, glaube ich, so ein bisschen der Grund hinter meinem Werdegang oder der Grund auch, warum ich letztlich gesehen Jura studiert habe, ist, weil ich immer das Gefühl hatte, so, wo auch immer wichtige Entscheidungen getroffen werden, da sind doch immer irgendwo JuristInnen involviert. Und das war letztlich für mich auch so ein bisschen so dieser Anschlusspunkt, dieses Studium zu wählen, was ja doch in gewisser Weise so ein erster Connection Point war zu dem, was ich heute mache.
Okay, aber jetzt heißt ja noch nicht, weil du Jura studiert hast, dass du nach dem Studium rausgehst und sagst, ich gründe jetzt eine Nachhaltigkeitsplattform, die hat ein Magazin, die hat einen Online-Shop, die beschäftigt sich mit Fair Fashion und mit Clean Beauty und dann mache ich auch noch eine Agentur. Also wie kam dieser Switch von Jura zu sagen, ich will Nachhaltigkeit nicht nur mehr in die Welt bringen, aber auch in Business-Kontext in die Welt bringen, um nachhaltige Unternehmen zu unterstützen? Also wo kam dieser Schritt zu sagen, da sehe ich meine Richtung und jetzt nicht, um mal plakativ zu sein, im Gerichtssaal, um da als Juristin zu arbeiten?
Ich glaube, es war eigentlich genau dieser Trugschluss, dem ich so ein bisschen unterlegen war, nämlich, dass ich dachte, man hat als Juristin so ein großes Veränderungspotenzial. Und ich habe dann gerade so gegen Ende meines Studiums und auch im Rahmen der Tätigkeit, die ich in der Kanzlei parallel dazu hatte, halt irgendwann festgestellt, aha, Juristinnen werden ja eigentlich vor allem hinzugezogen, um jetzt bei Entscheidungen zum Beispiel vorab Risiken abzuschätzen oder vielleicht auch zu minimieren oder um zum Beispiel im Nachgang den Schaden zu mindern. Aber so eigentlich am Veränderungsprozess und am Entscheidungsprozess sind Juristinnen irgendwie gar nicht so richtig involviert. Und deswegen war das für mich so der Punkt in meinem Studium, das war dann kurz vor der Examensvorbereitung, wo ich das Gefühl hatte, ich muss aktiver werden und ich muss aktiv doch etwas tun, um auch irgendwie Teil des Veränderungsprozesses zu sein. Und weil ich nach außen hin so ein bisschen begrenzte Möglichkeiten habe, habe ich letztlich gesehen, einfach bei mir selbst angefangen und habe so in meinem Alltag kleine Veränderungen vorgenommen, die letztlich gesehen zu einem nachhaltigeren Lebensstil geführt haben. Also es ging los mit dem Thema eben faire Mode, saisonales Kochen, Naturkosmetik, nachhaltiges Zuhause und habe mir halt immer die Frage gestellt, was bedeutet das denn eigentlich? Weil man versteht ja jetzt mal grundsätzlich so, was ist denn eigentlich das Problem mit konventioneller Mode? Wo werden eigentlich die Sachen produziert? Was wird da verwendet? Was genau gibt es denn eigentlich für strukturelle Probleme in der Welt und wie kann man das eigentlich umsetzen, um zu einer besseren Lösung zu führen? Und weil ich eben nach außen hin ganz normal in meiner Examensvorbereitung war, war mein Ventil oder das, wo ich das alles festgehalten habe, letztlich gesehen ein Blog. Also Freeman Folks ist eigentlich als ein Blog zum Thema Nachhaltigkeit gestartet und hat dann relativ schnell so, sage ich jetzt mal, eine Unternehmensdynamik angenommen, weil einerseits natürlich die Audience gewachsen ist, einfach von anderen Menschen, die sich genau dieselben Fragen gestellt haben wie ich und die genau dieselben, ja, Lösungspunkte eigentlich gebraucht haben und gleichzeitig aber auch von B2B-Seite her, also von Unternehmensseite her, dass eben andere Unternehmen gekommen sind und gesagt haben, diese Art von Nachhaltigkeitscontent, da hätten wir auch eben dran Interesse, weil als ich mich dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet habe, war das definitiv noch nichts, was jetzt unter dem Begriff cool gefallen wäre. Das heißt, es war eher noch was, wofür man ein bisschen schief angeschaut wurde, mit dem
Öko.
Argument, genau, warum machst du denn? Das ist doch so öko. Oder eben auch, und das war auch für mich so ein Punkt, das passt doch gar nicht zu dir, weil ja, mich Menschen eigentlich gar nicht so, wie du schon sagst, öko wahrgenommen haben. Was letztlich
Ja.
gesehen auch der Grundsatz ist von dem, wie Freeman Folks funktioniert, weil wir auf unserer Plattform eben zeigen, wie nachhaltiger Lifestyle eben auch noch aussehen kann. Und wir schon festgestellt haben, ist, wenn ich dem Ganzen ja, eine Ästhetik verleihe und eben zeige, wie das eigentlich auch noch aussehen kann, dass ich ein viel größeres Potenzial habe, Menschen davon zu überzeugen, den nachhaltigen Lebensstil anzunehmen.
Ja, ich sehe da eine ganz große Parallele aus deiner Geschichte zu mir, weil bei mir war es ja ähnlich, auf meinem Weg zur Vereinbarkeitsmanagerin und zur Business Coach. Das war ursprünglich auch nie mein Plan. Also ich hatte nie die Idee, in diese Richtung zu gehen. Aber durch meine eigene Problematik, als ich festgestellt habe, ich kann meine beruflichen Wünsche nicht mit dem vereinbaren, was meine familiären Wünsche jetzt sind, nachdem ich Kinder gekriegt habe. Und ich nirgends da draußen eine Lösung für dieses Problem gefunden habe und auch keine guten Vorbilder gefunden habe, zu sagen, dann muss ich die Lösung eben selber werden und jemand werden, der diese Lösung für die Zukunft für andere anbieten kann, vorbereiten kann, mitbegleiten kann. Und das war ja auch tatsächlich die Idee zu diesem Podcast, weil ich keine Vorbilder gefunden habe und gesagt habe, wir haben einfach ein Riesenproblem, weil wir da draußen mit unseren Problemen gefühlt so alleine sind. Aber wenn wir dann ins Gespräch gehen, merken wir, nee, der Mama geht es genauso und der Mama geht es genauso. Oder mit all diesen Fragen da draußen sind so viele, die sich eben genau dieselben Fragen stellen wie ich auch. Aber irgendwo müssen wir diese Leute ja zusammenbringen. Und so habe ich gesagt, ich starte einen Podcast in dieser Interviewform, um mir Mamas und Frauen in das Interview zu holen, die eben ein Vorbild sind und die ihre Geschichte erzählen und sagen, Mensch, so kann es eben auch funktionieren. Und deswegen freue ich mich auch so, dass du heute da bist und diese Geschichte teilst und dieses Thema Nachhaltigkeit und auch einen Impact zu haben, das deckt sich ja auch sehr stark mit dem Gründungsthema und auch mit dem Thema Mompreneur, also gründen als Mama oder selbstständig sein als Mama, weil ich finde, extrem durch dieses Mutterwerden stellt man die Frage nach seinem Impact noch mal ganz anders als ohne Kinder. Wie hast du das denn empfunden? War das bei dir auch so, als du Mutter geworden bist, dass du das Thema noch mal komplett anders hinterfragt hast?
Ich glaube, inhaltlich hat sich bei mir tatsächlich durch das Muttersein gar nicht so viel verändert, weil ich natürlich in diesem, sag ich jetzt mal, Impact Space schon sehr aktiv tätig war. Einerseits mit der Nachhaltigkeitsplattform, aber andererseits natürlich betreue ich auch in der Agentur ganz, ganz viele Impact-Unternehmen, unter anderem auch viele Mompreneure. Das heißt, ich war relativ gut vorbereitet auf das, was passiert und hatte in dem Bereich auch schon ein sehr, sehr starkes Netzwerk. Was sich bei mir maßgeblich verändert hat, ist eher mehr die Art und Weise, wie ich Dinge mache, die Art und Weise, wie ich Prioritäten setze. Zeitmanagement, der Fokus oder auch, dass man einfach einen wahnsinnig wichtigen Grund hat, abends den Laptop mal zuzuklappen, was ja bei Unternehmerinnen immer so ein bisschen schwierig ist. Das heißt, für mich hat sich, glaube ich, weniger inhaltlich verändert, als mehr die Art und Weise auch, wie ich mein Team führe, die Art und Weise, wie ich arbeite und ich glaube, war ein ganz anderes Verständnis dafür, was es bedeutet, mit jemandem zu arbeiten, der zum Beispiel auch gleichzeitig Mutter und Unternehmerin ist. Das kannte ich ja vorher von Agenturseite her, aber natürlich war mir, sage ich jetzt mal, die Realität davon, was das eigentlich bedeutet, gar nicht so bewusst. Und da hatte ich dann plötzlich einen ganz, ganz anderen Zugang für. Und letztlich gesehen, was schon stimmt, ist, auch wenn sich's durch meine Arbeit gar nicht so sehr verändert hat, ist, man hat, finde ich, noch einen wichtigeren Grund eigentlich, unser Morgen zu gestalten. Also die Welt von morgen zu gestalten, hat natürlich, sobald man Kinder hat, einfach noch einen viel, viel direkteren, ja, einen Einflusspunkt und eine viel, viel größere Wichtigkeit noch, weil die Entscheidungen, die wir heute treffen, sind letztlich gesehen die, ja, Ergebnisse, mit denen unsere Kinder im Morgen zu kämpfen haben. Und wenn ich es auch von unternehmerischer Seite sehe, ist die Unternehmen, die wir heute unterstützen, bieten eben schon im Morgen eigentlich Lösungen an, die dann eben wieder für unsere Kinder da sind.
Ja, und das schreibe ich genau so. Also die Art, wie du Entscheidungen triffst, natürlich für den Impact ganz global für die Welt gesehen. Also was esse ich, wie ziehe ich mich an und mit welchen Themen befasse ich mich zum Thema Nachhaltigkeit. Aber ich finde auch die Frage, welches Vorbild will ich für meine Kinder sein? Also als Frau und als Mutter und als Familie, auch in welchem Kontext leben wir als Familie? Das hat sich bei mir auch noch mal ganz stark verändert, nachdem die Kinder dann da waren. Jetzt weiß ich von dir, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, du hast dich auf das Mama-Werden auch in diesem Business-Kontext sehr gut vorbereitet, sage ich jetzt mal. Also dadurch, dass du vorher schon mit Mompreneurs gearbeitet hast und wusstest von diesem Struggle der Vereinbarkeit, wie das so wird als Mutter und Gründerin und Inhaberin einer Plattform und einer Agentur. Mal Hand aufs Herz. Trotzdem, dass du gut vorbereitet warst, wie war es denn dann in der Realität, als dein Kind geboren worden ist?
Boah, ich glaube, Theorie und Realität gehen, glaube ich, nirgendwo so weit auseinander, wie wenn man ein Kind kriegt. Also ich glaube, man ist da wirklich mit einer ganz, ganz anderen Realität konfrontiert. Ich muss aber tatsächlich sagen, also um vielleicht auch ein bisschen Kontext zu schaffen, wir haben uns vorbereitet, indem wir ganz bewusst ein Vereinbarkeitscoaching gemacht haben, und zwar vor der Geburt schon. Also das heißt, wir haben uns eine Coachin gesucht und da, also gemeinsam mit meinem Mann, habe ich damit ein Vereinbarkeitscoaching gemacht, um eigentlich diese ganzen Prozesse zu planen. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir das nicht gemacht haben, also ich glaube, dann wäre es wirklich wild geworden. Und wir hatten damit, glaube ich, einfach schon mega gute, sage ich jetzt mal, Anker und auch wirklich ein Ideenkonzept, wie kann man Mental Load verteilen, bevor der Mental Load überhaupt ankam. Und wie kann man mit Problemsituationen umgehen, bevor die eigentlich kommen? Und was bedeutet das jetzt in meinem Fall? Ich hatte den Wiedereinstieg 8 Wochen nach Geburt geplant. Was heißt es denn eigentlich, mit einem so, so jungen Kind wieder einzusteigen? Und was bedeutet das eigentlich für unsere Familie und für unser Zusammenleben? Ich glaube, wenn wir dieses Vereinbarkeitscoaching nicht gemacht hätten, ich glaube, dann wären wir noch in ganz, ganz andere Fahrwasser geraten, was Schwierigkeiten betrifft. Und so hatten wir, glaube ich, eine ganz gute Grundlage, dass selbst wenn alles plötzlich crazy war und wir uns gedacht haben, was zur Hölle machen wir hier eigentlich, wir eigentlich schon ganz gute Anker hatten, auf die wir uns so ein bisschen zurückberufen konnten und zumindest wussten, wie kriegen wir an den einzelnen Stellen eigentlich wieder ein bisschen Konzept rein und ein bisschen Ruhe rein, damit wir unser Familienleben tatsächlich auch genießen können und das nicht so überschattet wird von dem ganzen Neuen und dem ganzen Vereinbarkeitsload, der ganz natürlich mit jedem Kind in die Familie gekommen ist.
Ja, jetzt warst du echt richtig, richtig gut vorbereitet, um ja überhaupt schon mal vorher auf den Gedanken zu kommen, dich mit dem danach zu beschäftigen. Also das muss ich sagen, so schlau war ich nicht, vor meinen Kindern mich damit zu beschäftigen, was danach passiert, weil vielleicht auch da einfach die Vorbilder gefehlt haben, die gezeigt haben, ach, das solltest du dich mal mit den Themen auseinandersetzen. Was aber trotzdem der Fall war, ist ganz oft, dass du natürlich, egal ob jetzt in dem Vereinbarkeitscoaching oder in dem Coaching ganz generell, wo es einfach um diesen Kontext von Familie und Business geht, an Themen stößt, wo du im Vorhinein denkst, na, bei mir ist es nicht so. Und hinterher feststellst, okay, doch, bei mir ist es auch so. Wie oft ging dir das im Coaching, dass du gedacht hast, naja, ob das so dann passiert, naja, oder bei uns, nee, nee, wir kriegen das eh viel besser hin. Und hinterher hast du gedacht, na Gott sei Dank haben wir das vorher schon gewusst, oder war das gar nicht so?
Also vielleicht noch zu deinem ersten Punkt. Du hattest gesagt, es haben ja oft so Vorbilder gefehlt. Und da muss ich sagen, ich glaube, dass das bei uns der Grund war, warum wir uns tatsächlich überhaupt nach einer Coaching in dem Bereich umgesehen haben. Weil mein Problem war, ich kenne keine GründerInnen in so einer Businessphase, in der ich bin, mit Team dahinter, die Kinder gekriegt haben, die ich quasi so nahbar hätte, dass ich sie fragen hätte können. Ich kenne quasi nur GründerInnen, die einfach auch zum Beispiel ein ganz anderes Support-System mit irgendwie Nannies im Support oder zum Beispiel, wo die Familie super nahe da wohnt, was wir jetzt auch nicht haben, oder die eben so die großen GründerInnen, die in Deutschland einfach schon wahnsinnig viel Sichtbarkeit haben, die aber zum Beispiel auch aus der Elternzeit rausgegründet haben oder deren Kinder schon deutlich älter sind oder die einfach in einer ganz anderen Businessphase sind, bedeutet, dass wenn die ein Kind bekommen, einfach die Möglichkeit haben zu sagen, ich bin jetzt mal 8 Monate weg, ja, oder 9 oder 10. Und da war genau das ist mein Thema. Also ich hatte einfach keine Vorbilder, die ich fragen könnte oder wo ich sagen könnte, hey, können wir uns mal gemeinsam hinsetzen und du gibst mir mal so einen Realitätscheck von dem, was ich mir vorgestellt habe. Und deswegen wussten wir müssen uns eigentlich jemanden suchen oder jemanden quasi so ein bisschen uns zur Seite stellen, der schon ganz viele verschiedene Vereinbarkeitskonzepte auch von außen gesehen hat und quasi einerseits selber Mutter ist und die Realität so ein bisschen davon versteht, was es bedeutet, Mutter und Unternehmerin gleichzeitig zu sein und die aber auch schon so viele Konzepte gesehen haben, damit ich überhaupt weiß, wo kriege ich denn da eigentlich, also was sind denn meine Optionen? Und auch natürlich so diesen Realitätscheck zu geben, dass das, was wir uns vorgestellt haben, bevor man ein Kind eben hat, ja in der Realität eben ganz anders ist. Und deswegen ging es uns tatsächlich sehr, sehr oft so. Ich weiß noch, dass mein Mann und ich saßen, es war vielleicht die zweite Session in diesem Coaching drin und es ging darum, dass wir uns so ein bisschen so einen Plan machen. Wie soll unsere Woche aussehen? Wer übernimmt welche Aufgaben? Und Planungsperson, wie ich bin, und ich führe ja auch bei uns nicht so ein kleines Team, das heißt, ich habe da so einen Kalender gemacht und da war überall so bunte Felder und da stand da dann drauf so 6 Uhr Yoga und Meditation, 7 Uhr E-Mail checken, 8 Uhr so und so. 10 Uhr Vormittagsschlaf. Und ich hatte dann so die Schlafphasen und die Stillphasen quasi so planungsmäßig perfekt in meinen Kalender eingebaut. Und ich habe schon gemerkt, als ich das der Köchin vorgestellt hatte und so durchgesehen habe, dass ihr die Gesichtszüge entglitten sind, und wusste dann schon relativ schnell, dass dieses ich gebe die Tagesstruktur vor oder so, das Motto, ein Baby funktioniert nach folgendem Kalender, natürlich überhaupt nicht funktionieren wird. Und das war damals quasi noch eigentlich ganz amüsant und ganz lustig, aber für mich war das tatsächlich ein wahnsinnig großer Schritt eigentlich, wo ich in den Veränderungsprozess bei mir gehen musste, weil ich eben gewohnt bin, für ein Team und hier so die Organisation zu übernehmen, dass eigentlich mein Kalender nicht mehr von mir selbst bestimmt wird. Einfach diese Flexibilität und diesen Mindset-Shift, den man eben mitbringen muss, wenn man Kind und Unternehmen gleichzeitig betreut, letztlich gesehen.
Ja, ich kann das total nachfühlen. Ich musste auch zwischendrin echt schmunzeln, weil ich bin auch so ein Planungsfreak, ich sag heute gewesen, mittlerweile mit 2 Kindern, die fast 6 und 3 sind, kann ich guten Gewissens sagen, ein Planungsfreak gewesen, weil Stück für Stück einfach das Loslassen auch eine große Befreiung bringt. Und Absolut, es ist ein ganz krasser Schritt, wenn du aus dieser totalen Selbstbestimmung erstmal in eine komplette Fremdbestimmung gehst. Weil in dem Moment, wo das Baby geboren wird, und das ist ja schon ein Glücksfall, wenn du deine Selbstbestimmung noch hattest bis zum Tag der Geburt, nicht jede Mama hat es, bei manchen geht es ja schon viel früher los, aber bei mir war das so, ich hatte wirklich quasi bis zum Tag der Geburt noch mein eigenes Leben und dann ist das Leben als Mutter entstanden. Aber diesen krassen Switch zu machen und eben genau festzustellen, stellen, mein Kind schläft nicht um 10, weil das in meinen Kalender gut passen würde, sondern mein Kind schläft dann, wenn sie müde ist und wenn ich es nicht geschafft habe, die Zeichen rechtzeitig zu lesen, dann schläft sie gar nicht und dann wird mein Leben noch viel schlimmer. Also auch zu realisieren, dass es wirklich hilft, diesen Plan loszulassen und zu sagen, ich strukturiere mich nach den Bedürfnissen meines Kindes, das ist ja schon eine krasse Umstellung am Anfang. Und wie du gerade gesagt hast, man kämpft da ja quasi für immer damit. Also das ist ja nichts, was so komplett aufhört, weil sich ja die Bedürfnisse deines Kindes auch so schnell verändern. Also weil ja auch der Rhythmus sich so schnell verändert. Und dann alles, was vor 3 Wochen gut funktioniert hat, ist irgendwie an dem Tag, wo der Mittagsschlaf wegfällt, schon wieder über den Haufen geworfen. Und so bleibt es ja ein ewiger Lernprozess. Was würdest du denn sagen, war für dich so die krasseste Erkenntnis aus den ersten Monaten? Mama sein und Unternehmerin sein.
Ich glaube, die krasseste Erkenntnis für mich war tatsächlich, dass es geht.
Ja.
Ich hatte ja tatsächlich eigentlich schon so,
Vor allem, wenn dein Umfeld dir erzählt, dass es nicht
genau.
geht.
Das war bei mir auch so der große Punkt. Also ich weiß noch, ich bin wa an wahnsinnig viele Wände gelaufen, als ich, also sowohl schon in der Schwangerschaft natürlich, ich habe bis quasi ganz kurz vor Geburt gearbeitet und auch danach, als ich immer gesagt habe, ich möchte nach 8 Wochen zurück. Also das war auch kein Muss, muss ich tatsächlich sagen, sondern ich habe wirklich vor Anfang an gesagt, habe ich gesagt, wir wissen natürlich nicht, was für ein Kind wir bekommen und was für Schwierigkeiten es vielleicht gibt, aber wenn alles nach Plan läuft, wäre das sowas, ich möchte nach 8 Wochen zurück. Und mein ganzes Umfeld hat mir immer quasi erklärt, dass es entweder gar nicht geht, weil man mit einem 8 Wochen alten Kind nicht arbeiten kann, oder dass ich das gar nicht wollen würde, wenn das Kind doch erstmal da ist. Also so unter dem Motto, ja, das willst du jetzt, aber wenn du das Kind
Dann
erstmal hast,
willst du
willst du
ja nur
nicht
noch
mehr
Mama
arbeiten.
sein.
Genau. Und für mich war tatsächlich da die krasseste Erkenntnis, dass ich wirklich so, als wir dann so nach 6, 8 Wochen, ich habe richtig gemerkt, so ich hab auch wieder total Lust. Also ich habe mich auch total gefreut auf diesen Arbeitsstart. Ich muss sagen, ich hatte auch super viel Respekt davor, aber ich hatte auch wieder, also das war schon so vom Instinktgefühl her eigentlich genau das, was ich wollte. Das heißt, für mich die krasseste Erkenntnis am Anfang war erstmal, okay, es geht. Also man kann arbeiten mit Kind. Und die zweite Erkenntnis war dann da sofort eigentlich im Anschluss, aber nicht so wie davor. Also man kann arbeiten mit Kind, aber nicht so wie davor. Und das war für mich dann eigentlich ein Prozess. Also ich bin zum September damals wieder eingestiegen und habe letztlich gesehen, von September bis Dezember eigentlich mich hauptsächlich damit beschäftigen, mir die Frage zu stellen, okay, wie muss ich denn jetzt arbeiten? Was bedeutet das denn auch für mein Team? Also wenn ich zum Beispiel, ist ja so die Sache mit dem Team, dass man die Flexibilität, die ich an den Tag lege, muss ich natürlich in einer gewissen Weise auch auf ein ganzes Team übertragen, weil wenn wir natürlich Meetings haben und ich sage, naja, ich mache das Meeting, wenn das Kind schläft, und das Kind schläft natürlich, wie wir gerade gesagt haben, nicht pünktlich um 10, brauchen wir dafür eine neue Struktur. Und dieses System zu schaffen von einem Job oder letztlich gesehen von einem CEO-Job, der diese Art von Flexibilität mitbringt, damit ich mich zeitlich gesehen nach meinem Kind richten kann und andererseits aber noch diese Leichtigkeit hat, weil ich habe auch immer gesagt, ich möchte ja nicht in einen Job zurückgehen mit Kind, wenn ich schon weiß, ich struggle von morgens bis abends, sondern ich habe ja die Möglichkeit, ich muss es halt so gestalten, dass es nicht von morgens bis abends ein Struggle ist. Und dafür habe ich letztlich gesehen, eigentlich fast 3 Monate, muss ich sagen, gebraucht, um die richtigen Stellschrauben zu ziehen oder um eben herauszufinden, wie baue ich denn Flexibilität ein im Umgang mit Kunden, im Umgang mit meinem Team und wie muss ich auch mit meinen Ressourcen ganz anders haushalten, damit ich nicht am Abend aus einem kompletten Energiedefizit in den Feierabend gehe.
Ja, aber genau das ist der Punkt, diese Erkenntnis zu sagen, wie muss ich meine Struktur aufbauen? A, für mich, weil ich muss ja immer noch in irgendeiner Art und Weise arbeiten können, die mir zugänglich ist. Also es gibt ja diesen wunderschönen 5-Uhr-Club zum Beispiel, wo dir erzählt wird, du musst um 5 aufstehen, damit du die erste Stunde Me-Time hast und dann kannst du irgendwie um 6 deine Familie versorgen und dann fängst du an. Das mag ein sehr gutes Modell sein, das super gut funktioniert. Nur wenn du halt Typ Langschläfer bist und dich jeden Morgen um 5 rausquälen musst, weil dir der 5-Uhr-Club das vorgibt, dann ist das vielleicht gar nicht deine produktivste Zeit, sondern wirklich individuell drauf zu hören, was brauche ich, was braucht mein Kind. Und jetzt hast du natürlich, ich nenne es jetzt mal so, den großen Vorteil, dir vorher schon ein Unternehmen aufgebaut zu haben, wo du diese Möglichkeiten und diese Rahmenbedingungen schaffen kannst. Das hat jetzt, ich sag mal, die durchschnittsangestellte Mama natürlich nicht.
Richtig.
Und ich glaube auch, was du gerade vorher auch gesagt hast, dass dir ganz viele gesagt haben, ne, du willst ja gar nicht zurück in die Arbeit. Ich glaube, hier muss man ganz stark differenzieren, aus welchem Grund gehst du arbeiten? Also was ist dein Warum? Und da sehe ich natürlich bei Gründerinnen ein ganz anderes Warum. Und das Thema Arbeit ist ja nicht der Brotjob, was nicht heißt, dass die Arbeit natürlich nicht dein Brot verdient, aber dieses, ich muss nicht arbeiten gehen, um für einen Arbeitgeber eine gewisse Leistung erzeugen und dafür kriege ich Geld und eigentlich habe ich da gar keine Lust drauf. Also ich merke das ganz viel bei meinen Coaches, dass der Struggle deswegen mit den Kindern so groß wird, weil die vorher eigentlich schon keine Lust mehr hatten auf ihren Job. Aber da war halt der Painpoint noch nicht so krass, zu sagen, ich muss mir was anderes überlegen. Und mit den Kindern, wie du gerade gesagt hast, ja, wird diese Energiefresser, die werden dann irgendwann so groß, dass natürlich der Schmerz so groß wird, zu sagen, und jetzt muss ich mir was anderes überlegen. Wenn du dir im Gegenzug aber vorher schon quasi dein Unternehmen geschaffen hast, dein Business geschaffen hast, wo dein Herzblut drin hängt, ja, wo du mit voller Leidenschaft dabei bist, warum solltest du das als Mutter nicht mehr machen wollen? Also du verlierst ja nicht deine Leidenschaft, weil du Mutter wirst. Ich würde sogar behaupten, ganz im Gegenteil, du kennst sie noch viel stärker, weil durch dieses erzwungene Effizienzlevel, das du erreichen musst als Mama, weil du musst einfach effizienter werden, du musst deine Meetings on point machen, weil du weißt genau, ich sage immer dieses Naptime Empire, ich habe nur 45 Minuten, in der mein Kind schläft und da muss einfach jetzt das und das gehen, dass du so viel klarer wirst in der Frage, warum mache ich das alles und dann auch so viel effizienter in der Ausführung. Und wenn du das für dich vorher schon gefunden hast, dann stellt sich die Frage nach dem Nachher ja gar nicht. Also warum solltest du da nicht zurück wollen, wenn das ja schon die für dich Idealsituation ist? Und ich glaube, da kommt dieses große Unverständnis auch her, dass andere Mamas sagen, naja, aber wieso willst denn du überhaupt wieder arbeiten? Also wieso reicht dir nicht nur in Anführungsstrichen Mama sein zu deinem persönlichen Glück? So.
Ich fand auch so ein bisschen interessant, es gibt nur so schwarz-weiß und es gibt auch nicht so richtig eine Graustufe. Also es ist immer so, man möchte entweder Mutter sein oder man möchte seinen Beruf verfolgen. Und das impliziert, finde ich, auch immer so, dass man das andere dann schlecht macht. Also sprich, wenn du deinen Beruf verfolgst, dann bist du ja eigentlich so ein bisschen, also das impliziert schon so ein bisschen, vielleicht bist du ja eine schlechte Mutter. Und gleichzeitig ist es so, wenn du sagst, ich möchte Mutter sein, und ich möchte mich darauf fokussieren, dann impliziert das schon so ein bisschen, ja, du möchtest ja deine Karriere gar nicht weiterverfolgen. Und ich fand es immer sehr spannend, mit wie viel Schubladendenken man da eigentlich vorab konfrontiert ist. Und man muss sich, glaube ich, schon eigentlich auch bevor man Kinder kriegt, einfach so ein bisschen dickes Fell auch anliegen, von wem man eigentlich alles Ratschläge erhält und in welche Richtungen man da, sage ich jetzt mal, geschoben wird, damit nicht plötzlich der innere Kritiker und so auch die inneren Stimmen einem versuchen, quasi genau dieselben Sachen den ganzen Tag zu kommunizieren. Weil dann, glaube ich, wird das alles nochmal deutlich schwieriger.
Ja, und auch absolut richtig, was du gerade gesagt hast, immer die Frage, was nehme ich mir auch wirklich mit? Also was nehme ich mir auch zu Herzen? Eine meiner Business-Mentorinnen hat mal so schön gesagt, Ratschläge sind auch Schläge. Magdalena, jetzt hast du gerade deine größte Erkenntnis geteilt und die möchte ich gerne nochmal aufgreifen, die Erkenntnis zu sagen, es geht. Ich kann Kinder haben, ich kann Unternehmerin sein, ich kann diese Vereinbarkeit leben, ich kann das alles unter einen Hut packen und eben nicht am Ende des Tages abends völlig geplättet ins Bett fallen und sagen, oh Gott, was habe ich hier nur getan? Jetzt stellt sich für mich die große Frage, wie? Wie habt ihr das geschafft? Was kannst du denn anderen Mamas, die gründen wollen, oder anderen Gründerinnen, die sagen, ich werde jetzt vielleicht Mama, mitgeben? Wie geht das denn?
Ich weiß gar nicht, ob ich so einen richtigen Weg mitgeben kann. Ich glaube, dann muss jeder für sich selber so ein bisschen finden. Ich glaube nur, was echt entscheidend ist, ist tatsächlich einerseits wirklich sich vorzubereiten. Und es klingt immer so ein bisschen, ja, ich glaube, von so einem Strukturmenschen wie mir, ich glaube, das ist quasi für mich so ein Impuls auch wirklich zu sagen, ich muss das irgendwie vorab geklärt haben. Ich würde es aber tatsächlich jedem empfehlen, egal was man für ein Typ ist, sich viele Gedanken einfach schon davor zu machen und wirklich auch sich zu überlegen, wie kann ich das denn vielleicht von jemandem begleiten, der auch mehr Erfahrungen in dem Bereich einfach mitbringt. Also du hattest mich vorhin auch zum Beispiel gefragt, was sind so Aha-Momente aus dem Coaching, die ich damals nicht glauben wollte. Und ich habe das immer noch so im Ohr, wie die Coachin immer zu mir gesagt hat, ja, am Anfang ist es eigentlich einfach. Das Kind schläft sehr lang, die Schlafphasen kann man gut nutzen, das Kind schläft gerne in der Trage. Schwieriger wird es immer quasi, je älter das Kind wird. Und ich habe mir immer gedacht, hä, wieso, am Anfang ist doch voll schwierig. Danach kann ich ihm ja sagen, dem Kind so, ach, guck mal, oder hier kann man ja mal spielen, oder hier habe ich einfach mehr Interaktionsmöglichkeiten danach. Und ich habe schon so festgestellt, auch wie sich das verändert hat. Und es wurde in der Tat eigentlich schwieriger. Und eigentlich waren die ersten Wochen die einfachen. Und da muss ich tatsächlich sagen, diese Vorbereitung, die wir hatten und dieses Coaching hat natürlich bei uns schon ganz viele Probleme gar nicht erst aufkommen lassen. Thema Mental Load. Das ist was, das kann man wahnsinnig gut, finde ich, vorab schon sich überlegen und so sagen, okay, was gibt es denn eigentlich für Aufgaben, was gibt es denn für Termine, was gibt es denn für Dinge, die einfach passieren müssen, und wie kann man die denn vorab vielleicht mit seinem Partner, seiner Partnerin schon so aufteilen, dass dieses extreme Ungleichgewicht, was oft ja einfach automatisch passiert, wenn man es eben nicht vorab aufteilt, weil man gar nicht auf die Idee kommt, dass das was sein könnte, was man aufteilen müsste, dann gar nicht erst entsteht. Also sich die einfach die Fragen zu stellen, wer geht mit dem Kind zum Arzt, zum Kinderarzt? Also ich war zum Beispiel noch nie mit unserer Tochter beim Kinderarzt, weil das einfach was ist, was von Anfang an mein Mann übernommen hat. Wer kümmert sich um Kitasachen? Wer kümmert sich um Geschenke für Freunde? Wer sorgt dafür, dass immer die Klamotten in der nächsten Größe da sind? Also diese ganze organisatorische und der logistische Aufwand von dem Kind, wenn man den von Anfang an, glaube ich, gleich aufteilt, dann kommt man nicht so schnell in diese Schieflage, die eben oft passiert. Wer packt Sachen, wenn man irgendwie gemeinsam rausgeht? Wer packt für den Urlaub das Kind? Also ich glaube, genau solche Sachen, da kann man tatsächlich schon viel aufteilen. Und ich glaube, eine zweite Sache, die wichtig ist, ist, sich bewusst zu machen, was habe ich eigentlich für Support und wo kann ich mir eigentlich noch Support holen, wenn ich merke, wir brauchen Unterstützung. Weil wenn man nämlich erstmal so weit kommt, dass man merkt, das Energielevel ist einfach nicht mehr da oder es ist einfach, bestimmte Sachen sind nicht möglich, arbeitet man sich natürlich viel, viel schwieriger wieder hoch, weil man sich einfach schon so potenzielle Supportlösungen zurechtgelegt hat, die man dann einfach gegebenenfalls dann triggern kann, wenn man sie halt braucht. Denn es gibt ja immer so dieses schöne Sprichwort, man sagt ja immer, man braucht ein Dorf. Also es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Das heißt auch oft, es braucht ein Dorf, um ein Business großzuziehen. Und ich habe immer so das Gefühl, wenn man Kind und Business gleichzeitig haben will, dann braucht es halt eine Kleinstadt. Ja? Heißt übersetzt einfach, ich muss quasi mein ganzes Supportsystem schon ganz anders aufstellen. Gar nicht mal, um es konstant im Alltag zu nutzen, aber um mir zu überlegen, wenn dieser Fall eintritt und ich merke, ich brauche einfach Unterstützung, wo kriege ich die denn beispielsweise her? Also das sind so banale Sachen, wie wir haben wirklich auch für, also bei uns auf dem Freundeskreis, einfach auch FreundInnen, die wir ganz bewusst gefragt haben, die zum Beispiel hier in der Nähe arbeiten und gesagt haben, wir legen unsere Meetings, es gibt bestimmte wichtige Kundentermine, die liegen zum Beispiel, die legen wir bewusst mittags hin. Sollte einmal irgendwas sein, wärt ihr quasi in der Lage, einfach zu sagen, ihr betreut das Kind für eine Stunde. Also ist es einfach eine Möglichkeit. Das heißt nicht, dass wir das generell brauchen, aber für den Fall, dass wir einfach merken, heute wird mir das zu viel oder heute brauche ich eine andere Lösung, weil sich irgendwas verschiebt, dann habe ich einfach schon quasi eine Lösung. Oder eben zum Beispiel auch Unterstützung im Haushalt. Das heißt gar nicht, dass man immer generell Unterstützung im Haushalt braucht, aber einfach zu wissen, wenn ich merke, mir wird das zu viel, was gibt es denn für Lösungen, die ich machen könnte? Also wie könnte ich es denn vielleicht strukturieren? Und ich glaube, dieses Support-System einfach vorzubereiten und einfach zu wissen, okay, egal für welches, sage ich jetzt mal, großartigen Hauptbelang ich habe, wo ich merke, das funktioniert gerade nicht, weiß ich eigentlich schon eine Lösung und muss sie eigentlich nur noch ausführen. Und ich glaube, ansonsten ist einfach das Wichtigste, was man sich klar werden muss, ist, dass nichts nach Plan funktioniert. Und die wichtigste Fähigkeit, die man an sich selber einfach ausbauen muss, ist einfach Flexibilität, Resilienz und auch diese Leichtigkeit zu behalten, wenn kein Tag so funktioniert, wie man sich es eigentlich wahrscheinlich zu Beginn, als man aufgestanden ist, vorgestellt hat. Ich glaube, das ist einfach was, woran man an sich selber so ein bisschen arbeiten kann, dass man das trotzdem mit einer gewissen Lockerheit und Leichtigkeit nimmt.
Ja, das typische, wir haben zumindest überlebt heute. Das ist ja schon
Genau,
ein
exakt.
Erfolg.
Ja,
Ja,
exakt.
nee, ich unterschreibe das alles genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Und es ist total witzig, wie du gerade gesagt hast, deine Coachin hat gesagt, es wird am Ende mit der Zeit eher schwieriger als leichter. Das sind genau meine Worte. Ich sage auch immer, die ersten 6 Monate kriegst du noch richtig gut hin. Das Kind schläft viel, das ist happy in der Trage, da kannst du noch viel machen. Aber in dem Moment, wo die selber sich mehr bewegen wollen und mehr wollen und einfach auch mehr Willen entwickeln, was sie gerne wollen, weil man stellt sich das ja vor Mutterwerden auch so vor, wie man da sein Kind bespielt und es ist dann ruhig und du kannst in der Zeit was anderes machen. In der Realität ist das eben genau nicht so, ja. Also das kommt dann erst wieder viele, viele Jahre später, wo man das Kind mit Lego an die Seite parken kann und man kann nebenbei was machen. Also in meinem Fall dann 5 Jahre später. Also das ist schon ein Prozess, da auch reinzuwachsen. Und genau das, was du auch gesagt hast, ist, sich dieses Support-System aufzubauen, ist auch exakt, was wir bei mir im Coaching machen. Denn deinen normalen Alltag zu organisieren, das kriegen wir alle gut hin. Aber die Was-wäre-wenn-Fälle mit einzubeziehen, die Was ist, wenn das Kind krank ist? Was ist, wenn du selber krank bist? Was ist, wenn dein Partner krank ist? Oder was ist, wenn einfach in der Firma mal so eine Hochphase kommt, wo du sagst, oh Gott, bei uns steht ein Projekt an und es braucht einfach mehr Zeit oder andere Meetings oder schnellere Entscheidungen. Was mache ich für diese Fälle? Also eben genau das, was du vorher gesagt hast. Wenn ich mal ein Backup brauche, wo habe ich mir die Plattform geschaffen und das Fundament, dass ich dieses Backup dann abrufen kann, wenn ich es mal brauche? Und wenn ich es ganz viele Wochen nicht brauche, dann ist es super. Aber für den Fall brauche ich
Genau.
einfach die Möglichkeit, nur kurz jemanden anrufen zu müssen und der weiß genau, was zu tun ist. Und das zu schaffen, das ist die Krux. Also sich wirklich auch vorher schon Gedanken zu machen, wer könnte so ein Backup sein? Sind das Freunde, sind das Nachbarn, sind das Leihomi, Opi, ist das eine Tagesmutter oder wie auch immer? Weil, wie du gerade gesagt hast, ja, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Diese Infrastruktur haben wir einfach nicht mehr. Ja, wir leben auch nicht mehr in dieser großen Familienkonstellation, zumindest die wenigsten von uns, wo man mal schnell die eine Oma oder die andere Oma anrufen kann oder vielleicht noch irgendwie die Tante, Onkel, wer auch immer ums Eck ist, um einfach mal kurz, und oft sind es ja wirklich ein Mal-Kurz-Problem.
Ja.
Manchmal sind es ja wirklich nur 30 Minuten, die mehr oder weniger den Tag entscheiden. Und genau für solche Fälle vorbereitet zu sein, macht am Ende des Tages eben den Unterschied, ob du die Augen zumachst und sagst, okay, wir haben zumindest überlebt, oder ob du die Augen zumachst und sagst, lief nicht nach Plan, aber war trotzdem ein richtig guter Tag.
Ja, und das sind tatsächlich so Sachen, also das habe auch ich festgestellt. Wir haben jetzt auch keine Familie hier, aber das sind oft Lösungen, die in deinem eigenen Kopf viel problematischer wirken, als sie letztlich sind. Weil wenn du feststellst, okay, ich brauche einfach auch mal vielleicht mal wieder einen Abend mit meinem Partner, einfach nur wir zwei und was essen gehen, das ist eine Frage bei einem Freund oder einer Freundin. Es muss organisiert werden, aber das ist quasi die Möglichkeit. Das macht ganz anderes Level aus. Und ich glaube, ganz viele Probleme hat man das Gefühl, muss man selber lösen. Und oder gibt es keine Lösung. Also ich bin auch, versuche immer allen Werdenden Müttern in meinem Umfeld zu sagen, dass man sich diese Erkenntnis, das, was man da gerade versucht, ist unfassbar schwierig. Ja? Diese Erkenntnis muss man haben. Und deswegen ist es auch völlig okay, wenn Dinge nicht funktionieren. Es ist auch völlig okay, wenn was nicht nach Plan läuft und man sich jeden zweiten Tag fragt, so, was machen wir hier eigentlich? Das Wichtige ist ja nur, dass man sich bewusst wird, es gibt diese Lösungen da draußen und dann einfach für seinen eigenen Fall einfach konstant guckt, wie komme ich dann an so eine Lösung? Und ganz oft sind die Lösungen für die großen Probleme, oft diese ganz kleinen Sachen, die im Alltag einen wirklich großen Unterschied machen können. Und da muss man nur konstant, glaube ich, daran arbeiten, dass man die auch wirklich nutzt und nicht aus einem eigenen, ich muss das aber schaffen oder das muss doch alles ich machen, heraus versucht, immer und überall gleichzeitig zu sein, alles zu multitasken und eigentlich den Workload bei sich quasi zu kumulieren. Ich glaube, das ist einfach nur ganz wichtig, dass man sich da auch so vor sich selber die Erlaubnis gibt, sich Hilfe zu holen und sich bewusst zu machen, dass das, was man gerade versucht, eine schwierige Aufgabe ist, für die es aber Lösungen gibt. Man muss sie nur finden.
Ja, und kreativ sein. Genauso
Ja.
ist es. Ja, think outside the box. Und nur weil es noch keiner so gemacht hat, heißt es nicht, dass es nicht funktioniert. Du darfst es trotzdem so machen. Ja, absolut. Voll schön. Magdalena, ich danke dir so sehr, dass du heute mit Rede und Antwort meine Fragen beantwortet hast. Jetzt möchte ich dir trotzdem gerne das allerletzte Wort überlassen. Was möchtest du denn meinen Hörerinnen da draußen noch mitgeben?
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch total, dass ich heute hier im Podcast sein durfte bei dir. Ich würde gerne tatsächlich allen HörerInnen noch mitgeben, sucht euch einen eigenen Weg und dort, wo es keine Vorbilder gibt, müsst ihr selber das Vorbild sein. Und da auch wirklich mutig zu sein, nach außen zu gehen und dann auch darüber zu kommunizieren, wie ihr Sachen gemacht habt, wie ihr Sachen, an welchen Sachen ihr gewachsen seid, an welchen Sachen ihr auch gescheitert seid. Ich glaube, das würde uns allen total einfach zu einer besseren Welt verhelfen, weil ich glaube, diese Sichtbarkeit von den Themen, diese Sichtbarkeit dieses Wachstums und auch die Sichtbarkeit von Dingen, die nicht funktioniert haben, sind oft das, was andere davor zurückhält, überhaupt diesen Schritt zu gehen.
Ja, super schön. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Danke, wünsche ich dir auch, Angelika.